Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der UKW-Frequenz 92.4. Heute geht es um Fairtrade-Towns. München ist seit einigen Jahren eine solche Fairtrade-Town. Die Münchner Umlandgemeinden Gröbenzell und Gauting sind Fairtrade-Gemeinden. Um sich so nennen zu dürfen, mussten die Kommunen eine Reihe von Kriterien erfüllen. Welche das sind und was es überhaupt mit den Fairtrade-Towns bzw. Gemeinden auf sich hat, das erfahren wir von Joachim Niehoff vom Arbeitskreis Fairer Handel der Agenda 21-Gruppe in Gröbenzell, von Christiane Lüst vom Öko- und Fair-Umweltzentrum Gauting und von Sylvia Baringer von der Fachstelle Eine Welt im Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München. Wir wollen wissen, welchen Stellenwert der faire Handel in Gröbenzell, Gauting und München hat und was die Kommunen aktiv für den fairen Handel tun. Außerdem sprechen wir mit Claudia Brück, Vorstand bei Transfair, Verein zur Förderung des fairen Handels mit der einen Welt. Das ist der Verein, der den Titel einer Fairtrade-Town oder Fairtrade-Gemeinde, aber auch das bekannte Fairtrade-Siegel vergibt. Wie ist es bei Ihnen? Unterstützen Sie den fairen Handel? Oder schauen Sie nur darauf, wie gut ein Produkt ist, wie lecker es schmeckt und wie teuer es ist? Vielleicht achten Sie ja nach der Sendung stärker darauf, unter welchen Arbeitsbedingungen Ihr Einkauf produziert wurde. Aber was ist das nun genau, fairer Handel? Im Jahr 2001 haben sich vier internationale Dachorganisationen des fairen Handels auf folgende gemeinsame Definition des fairen Handels verständigt. Zitat: Fairer Handel ist eine Handelspartnerschaft, die auf Dialog, Transparenz und Respekt beruht und nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel strebt. Durch bessere Handelsbedingungen und die Sicherung sozialer Rechte für benachteiligte Produzenten und Arbeiter, insbesondere in den Ländern des Südens, leistet der faire Handel einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung. Fairhandelsorganisationen engagieren sich gemeinsam mit Verbrauchern für die Unterstützung der Produzenten, die Bewusstseinsbildung und die Kampagnenarbeit zur Veränderung der Regeln und der Praxis des konventionellen Welthandels. Zitat Ende. Dieser Definition hat sich auch Transfair, Verein zur Förderung des fairen Handels mit der einen Welt, angeschlossen. Das ist der Verein, der das allgemein bekannte Fairtrade-Siegel, aber auch den Titel einer Fairtrade-Town oder Fairtrade-Gemeinde an die Kommunen vergibt. Und mit Transfair werden wir jetzt gleich sprechen, genauer gesagt mit Claudia Brück. Sie ist im Vorstand des Vereins. Zunächst wollten wir von ihr wissen, warum das Fairtrade-Siegel überhaupt nötig ist.
Das Siegel ist notwendig, weil bei dem freien Warenfluss weltweit soziale Kriterien keiner Reglementierung unterliegen. Das heißt, es gibt keine Nachweispflicht für Unternehmen, unter welchen Bedingungen ihre Produkte hergestellt worden sind. Und um uns von diesem normalen, untransparenten Nichtwissen zu differenzieren, hat man das Fairtrade-Siegel erfunden. Das ermöglicht nämlich Unternehmen, die es halt für ein Produkt anders tun, und zwar ILO-Kernarbeitsnormen einhalten, Fairtrade-Standards einhalten, dass sie diese Waren mit dem Fairtrade-Siegel auszeichnen können und sie somit diese Waren in jedem Geschäft in Deutschland in die Regale stellen können, sodass Verbraucher erkennen können, okay, dieses Produkt ist anders als andere und deswegen kaufe ich es.
An wen wird denn das Siegel vergeben?
Das Siegel wird vergeben an Unternehmen, die bereit sind, Produkte unter den Fairtrade-Bedingungen herzustellen. Das heißt, es sind dann Kaffeeröster, die Kaffee nach Fairhandelsbedingungen im Ursprung einkaufen. Es sind Orangensaftabfüller oder Bananenimporteure.
Also es sind nicht die Produzentinnen und Produzenten vor Ort, sondern eher die Handelsunternehmen.
Die Produzentinnen und Produzenten vor Ort werden Fairtrade zertifiziert. Das heißt, sie erhalten das Recht, ihre Produkte unter Fairtrade zu verkaufen. Und wenn sie dieses Zertifikat erhalten, haben sie auch das Recht, dass sie für ihre Produkte die Fairtrade-Preise und Prämien die langfristigen Handelsbedingungen oder auch die Vorfinanzierung einfordern können.
Jetzt haben Sie ja schon die ILO-Kernarbeitsnormen erwähnt. Welche Standards gibt denn das noch, die ein Siegelnehmer beachten muss?
Es kommt immer darauf an, welches Produkt gehandelt wird. Es gibt einen Kriterienkatalog für Kleinbauernorganisationen, die wie Kaffee, Reis, Kakao, Zucker, die ausschließlich in Kleinbauernbereichen angebaut werden oder unter dem Fairtrade-Siegel nur von Kleinbauern stammen dürfen. Die unterscheiden sich etwas von den Plantagenkriterien. Da sind zum Beispiel Blumen, Tee oder Bananen darunter, wo es darum geht, weniger die Eigentümer der Plantagen zu schützen, sondern mehr Arbeitnehmerrechte einzufordern. Und dann gibt es Kriterien für die Händler, das heißt diejenigen, die das Produkt aufkaufen. In diesem Standard steht dann drin, was habe ich zu bezahlen für die Produkte, was sind die Prämien, wie sind die Verträge auszugestalten, wie sind die Qualitäten zu beachten, wie ist die Langfristigkeit. Je nachdem, wo ich in der Lieferkette stehe, gibt es unterschiedliche Kriterien. Die meisten gibt es natürlich für diejenigen, die die Produkte anbauen. Da gibt es ungefähr pro Produkt 120 Kriterien, die dann besagen, wie demokratisch muss meine Organisation sein, wie kann ich transparent darstellen, was der faire Handel macht, wie gehe ich mit den Geldern um. Es gibt aber auch ungefähr ein Drittel der Kriterien beschäftigen sich mit umweltfreundlichen Anbaumethoden, also wie gehe ich mit Wasser um, wie gehe ich mit Pestiziden um, was mache ich mit Abfall, wie kann ich das vermeiden, dass überhaupt Abfälle entstehen, wie kann ich dem Klimawandel begegnen, wie kann ich das Klima schützen, ich darf nicht in den Regenwald gehen zum Beispiel. All solche Dinge sind in dem Standard für die Anbauer festgehalten und für die Hersteller, die zum Beispiel hier in Deutschland registriert sind und dann ihre Waren mit dem Fairtrade-Siegel in den Verkehr bringen. Für die ist ganz essentiell, haben sie die Preise bezahlt, die Prämien bezahlt, welche Mengen haben sie eingekauft, wie kommunizieren sie auf ihrem Paket über Fairtrade, können wir das alles transparent und rückverfolgen, sodass wir auch wirklich sicher sein können, dass hier nicht mehr verkauft wird, als im Ursprung eingekauft wird.
Sie haben vorhin eine ganze Menge an Kriterien genannt, die der Produzent beachten muss. Das ist wahrscheinlich eine Menge Aufwand auch. Da müssen Sie mir natürlich jetzt auch die Vorteile für den Produzenten sagen, die er hat, wenn er fair gehandelte Produkte produziert.
Fairtrade ist eine weltweite Bewegung, so wie Transfair in Deutschland gibt es 35 Organisationen weltweit, die den fairen Handel in der Öffentlichkeit verankern wollen und auch Produkte mit dem Fairtrade-Siegel in die Märkte bringen wollen. Das heißt, wenn eine Organisation bei Fairtrade mitarbeiten möchten, gibt es die Chance zu einem weltweiten Marktzugang und die Möglichkeiten, mit Unternehmen in Verbindung zu kommen, die bereit sind, für faire und nachhaltige Produkte auch einen höheren Preis zu bezahlen. Und was wir neben Preise, Prämien und Marktzugang, was wir auch immer wieder hören, ist, dass Produzentenorganisationen vor Ort sagen, dass sie mit Fairtrade einen Handlungsrahmen bekommen, wie sie für ihre Kooperative einen Weg aufzeichnen, wo sie sich hinentwickeln wollen. Wie wollen wir uns selber darstellen? Was sind unsere gemeinsamen Ziele? Wo wollen wir hingehen? Und die bitte auch in einem fairen und nachhaltigen Rahmen. Und da gibt Fairtrade ganz gute Anhaltspunkte, so dass man sich immer wieder neu ausrichten kann, was wir als Organisation, als Produzentenorganisation wollen und wo wir uns zukünftig sehen.
Die Fairtrade-Produkte kosten ja meistens ein bisschen mehr. Kommt das dann auch bei dem Produzenten an, der etwas höhere Preis?
Also man kann nicht davon ausgehen, wenn ein Produkt hier im Regal 1 Euro mehr kostet als das Produkt, was nebenan steht, dass das der Mehrpreis ist, der bei dem Produzenten ankommt, weil die Preissetzung sehr, sehr komplex ist und wir auch letztendlich in Deutschland keinen Einfluss haben, welchen Endverkaufspreis der Supermarkt für sein Produkt nimmt. Das dürfen wir auch gar nicht machen, das ist wettbewerbsrechtlich verboten. Aber wenn ein Fairtrade-Siegel auf einem Produkt drauf ist, können wir sicherstellen, dass die Fairtrade-Preise, Einkaufspreise im Ursprung bezahlt worden sind und auch die Prämien. Und das, was wir von der Mehrzahl unserer Partner wissen, sind diese Preise, die wir in unserem System festgelegt haben, sind unsere Preise oftmals über den Weltmarktpreisen und die Prämien zahlt ja auch sonst eh niemand. Also es ist ein Mehrpreis da. Man kann es nur nicht sagen, es ist genau der Euro, der anders ist als nebenan. Das Nebenan-Produkt, das kann von der Qualität anders sein, es kann im Angebot stehen. Es gibt 100 Argumente, warum dieser direkte Preisvergleich nicht immer stimmt, aber wir haben langfristige Studien, die auch aufzeigen, dass Organisationen, die mit Fairtrade arbeiten, langfristig ein höheres Einkommen haben, dass es möglich ist, vor Ort ländliche Entwicklung voranzutreiben, dass man mehr sparen kann, dass die Kinder länger in die Schule geschickt werden und, und. Also es gibt sehr, sehr viele Belege dafür, dass auch wirklich ein Mehrpreis vor Ort ankommt.
Wer prüft denn die Produkte? Macht das Transfer selber?
Das schaffen wir nicht. Wir haben weltweit einen Zertifizierer beauftragt, FluCert heißt er, mit Sitz in Bonn. Aber FluCert hat weltweit lokale Auditoren beschäftigt, die dann A, die Landessprache sprechen und B, nach einem weltweit einheitlichen Fragebogen vor Ort unterwegs sind und sich die Bedingungen vor Ort anschauen und auch zertifizieren. Und also die Bedingungen vor Ort in Asien, Afrika, Lateinamerika, das überprüft FluCert. Die FluCert haben wir auch beauftragt, die Unternehmen hier in Deutschland zu kontrollieren, wie die Warenflüsse sind, wie die Preisbezahlungen sind, die Verträge und so weiter. Das macht alles FluCert. Wenn es um die Kommunikation geht, wie spreche ich über das Produkt, dann ist Transfer im Spiel, weil wir dann mit den Unternehmen, die hier das Siegel in den Markt bringen, immer absprechen, wie dann das Produkt dann auch platziert wird.
Kommen wir doch mal jetzt zur Produktpalette im fairen Handel. Ich denke, Schokolade und Kaffee fair gehandelt dürften die meisten kennen und das sind wahrscheinlich auch die Produkte, die am meisten gekauft werden. Was ist denn da so Ihre Meinung dazu? Welche Fair-Trade-Produkte, die es jetzt vielleicht auch schon länger gibt, aber einfach noch nicht so wirklich wahrgenommen werden, welche sind das? Was würden Sie sich da wünschen? Und vielleicht auch noch, wo funktioniert Fair-Trade noch überhaupt nicht? Wo entsteht einfach kein Umsatz?
Also insgesamt muss man ja sagen, dass wir mit den Marktanteilen doch immer noch recht überschaubar sind. Das erfolgreichste Produkt ist die Fairtrade Rose. Da haben wir einen 25% Marktanteil. Aber wenn wir schon bei Kaffee hineinschauen, da ist der Marktanteil von fair gehandeltem Kaffee bei rund 4%. Und das ist, wo wir schon so lange daran arbeiten, doch immer noch sehr, sehr überschaubar. Deswegen haben wir auch gesagt, dass wir uns eigentlich nicht auf neue Produktkategorien stürzen wollen, sondern dass es darum geht, die Klassiker auch wirklich in eine Größe hineinzubekommen, dass sie auch Wirkung vor Ort zeigen. Weil das ist letztendlich das, was wir wollen. Es geht uns nicht um Marktanteile, sondern es geht uns darum, dass die Produzenten unter Fairtrade so viel wie möglich ihre Ernte verkaufen können. Wenn wir aber die Märkte dafür nicht schaffen, dann ist die Wirkung vor Ort überschaubar bis nicht vorhanden, obwohl nach Fairtrade verkauft wird. Unsere Langzeitmonitoring und Evaluierungen zeigen, eine Organisation muss mindestens 30% unter Fairtrade verkaufen, sodass man langfristig von der Wirkung sprechen kann. Deswegen, also wir bemühen uns im Kaffee doch wirklich mal von den 4% auf die 10 zu kommen. Das ist schon, wir haben 25 Jahre für 4% gebraucht. Ich hoffe nicht, dass wir nochmal 25 brauchen für die 10. Wir sind bei Fruchtsäften, da wissen wir, dass wir im einstelligen Bereich sind. Wir hätten da sehr große Möglichkeiten. Es gibt viele Fairtrade-Bananen in Deutschland, aber es gibt keine Fairtrade Ananas, es gibt keine Fairtrade Mango oder wenn nur ganz kurz. Also da könnte die Vielfalt viel größer werden, um auch mehr Produzenten mitzuholen.
Wäre da nicht einfach auch mal die Politik gefragt, weil eigentlich ist es ja ein Armutszeugnis, dass ein Verein es organisieren muss, dass fair gehandelte Produkte verkaufen werden. Gerechte Arbeitsbedingungen sind eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Könnte die Politik da nicht handelnd eingreifen? Und wenn sie das denn tun würde, was müsste sie denn machen in Ihren Augen?
Das denken wir auch. Wir können immer nur so gut arbeiten, wie der politische Handlungsrahmen es uns zulässt. Aber wenn die Organisation und die Unternehmen, die gute Arbeitsbedingungen bezahlen wollen, gerechte Preise bezahlen, wenn die auch noch zusätzlich Zertifizierung und Kommunikation bezahlen müssen, das macht das Produkt halt insgesamt teurer als jemand, der sich da überhaupt nicht drum schert. Und deswegen müsste unserer Meinung nach eine Regierung steuernd eingreifen und sagen, jeder muss nachweisen, unter welchen Bedingungen er Rohkaffee eingekauft hat oder Tee eingekauft hat. Sie müssen aktiv nachweisen, so wie es im Fairtrade-Bereich ist, welche Bedingungen vor Ort durchgeführt werden, welche Standards eingehalten werden. Und für diejenigen, die das nicht nachweisen können, müssten halt andere Steuern gelten als für diejenigen, die es einhalten. Und das ist nämlich unsere Forderung, die wir jetzt nach und nach an auch die neue Bundesregierung herantragen wollen. Ein Staat kann steuernd eingreifen über sein Steuerungselement Steuern und sie könnten eine nachhaltige Mehrwertsteuer einführen, indem die Produkte, die fair, sozial, umweltbewusst hergestellt worden sind, günstiger besteuern als diejenigen, die sich da nicht drum kümmern.
Soweit Claudia Brück, Vorstand bei Transfair, Verein zur Förderung des fairen Handels mit der einen Welt.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Wir kommen zum Hauptthema unserer Sendung. Wir kommen zur Fairtrade Town München bzw. zu den Fairtrade-Gemeinden Gauting und Gröbenzell. Wer den Begriff Fairtrade Town, also Fairtrade Stadt, noch nie gehört hat, der Titel Fairtrade Town ist ein Zertifikat, das von einer anerkannten Fairtrade-Zertifizierungsstelle, in Deutschland ist das eben Transfair, vergeben wird. Solch ein Zertifikat bekommt eine Kommune, wenn sie sich für die Förderung von fair gehandelten Waren einsetzt. Und was man da genau tun muss und welche Kriterien die Gemeinde dabei erfüllen muss, das erfahren wir jetzt von Joachim Niehoff vom Arbeitskreis Fairer Handel der Agenda 21 Gruppe in Gröbenzell. Mit ihm habe ich vor einigen Tagen am Telefon gesprochen. Gröbenzell ist seit dem Jahr 2013 Fairtrade-Gemeinde und hat sich damit verpflichtet, den Gedanken des fairen Handels aktiv zu unterstützen. Meine erste Frage an Sie, was ist denn für Sie fairer Handel?
Das ist einfach ein Stück globale Gerechtigkeit. Das steht einfach im Zentrum. Also fairer Handel ist, es gibt viele Dinge, wo man einfach im Bereich globale Gerechtigkeit tätig sein kann. Der faire Handel ist eins, das sehr direkt wirkt, weil ich als Verbraucher im Grunde durch meinen Einkauf dieses Stück globale Gerechtigkeit herstellen kann.
Jetzt ist ja Gröbenzell Fairtrade Town bzw. Fairtrade Gemeinde seit 2013. Welche Kriterien musste denn die Gemeinde erfüllen, damit man sich mit dem Titel schmücken kann?
Für die Fairtrade Gemeinden sind das ja insgesamt 5 Kriterien, die wesentlich sind. Also das erste Kriterium ist der Ratsbeschluss. Man braucht einen Ratsbeschluss, dass die Kommune Fairtrade-Gemeinde werden will. Das ist das erste Kriterium.
Wie war denn da so die Resonanz? Stieß das auf Widerstand oder waren sich alle Parteien, Fraktionen im Gemeinderat da einig, dass das unterstützt gehört? Wie war das?
Bei uns war es so, dass die Initiative aus der Agenda 21 kam und es wurde dann an die Gemeinde herangetragen, ob man das nicht umsetzen will in Gröbenzell. Und da war erst einmal Skepsis vorhanden, weil keiner genau wusste, was steckt eigentlich dahinter. Wir haben dann das Ganze insofern vorbereitet, dass wir ein Papier zusammengestellt haben mit den Informationen, was Fairtrade-Gemeinde eigentlich ist. Und danach war es dann so, dass wir auch einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss bekommen haben in Gröbenzell.
Das war jetzt Kriterium 1. Was kommt als nächstes? Was ist Kriterium 2?
Das eine Kriterium ist, man benötigt eine Steuerungsgruppe.
Was ist denn das?
Eine Steuerungsgruppe ist praktisch das Team, das Fairtrade-Team, welches die Kriterien umsetzt zur Fairtrade-Gemeinde.
Wer sitzt da drin bei Ihnen?
Es ist bei uns ein relativ großes Team. Wir haben 12 Organisationen, die dort vertreten sind. Da ist es zum einen die Agenda 21, die auch der Initiator gewesen ist. Es ist natürlich auch die Gemeinde Grümzell selber mit im Boot. Wir haben eine Weltgruppe, die mit dabei ist. 2 Schulen sind dort vertreten, unsere beiden Kirchen und auch der Sportverein mit dabei oder der Bund Naturschutz.
Dann das nächste Kriterium.
Dritte Kriterium sind die Fairtrade-Produkte, dass also Produkte in einer Gemeinde verkauft werden müssen. Das sind einmal die Produkte und zum anderen sind es natürlich auch Cafés, die Fairtrade-Produkte ausschenken. Das ist abhängig von der Größe der Kommune. Je nach Größe der Kommune benötigt man halt mehr oder weniger Geschäfte, die diese Produkte anbieten.
Und wo werden bei Ihnen Fairtrade-Produkte verkauft? Sie können ruhig auch Namen nennen, wir können auch ruhig ein bisschen Werbung machen für die gute Sache.
Ja, wir haben natürlich, wie das in allen Gemeinden ist, die großen Discounter. Wobei wir halt auch, und das ist in den meisten Gemeinden wahrscheinlich so, man legt einen großen Wert darauf, dass man die inhabergeführten Geschäfte unterstützt und dass man eben auch die mit im Boot hat. Und wir haben bei uns eben einen Bioladen, Tagwerk in Grünzell, das diese Produkte verkauft. Wir haben ein kleines Geschäft, das nennt sich Tea and Art, das diese Produkte hat. Wir haben auch ein Blumengeschäft mit Blumenbaumeister, die sehr engagiert Fairtrade Blumen verkaufen. Es sind also eine ganze Reihe auch von inhabergeführten Geschäften, die da mitarbeiten und mit denen wir auch sehr eng zusammenarbeiten.
Dann das vierte Kriterium?
Das vierte Kriterium ist dann die Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft bedeutet, dass man eben neben Geschäften eben auch Aktivitäten benötigt im Bereich des fairen Handels, zum Beispiel bei Vereinen, bei Schulen, bei den Kirchen. Die haben wir in Grümzell ja eigentlich auch alle im Boot. Dass wir also da, ja genau, das ist eigentlich dieses vierte Kriterium.
Schule im Boot heißt, dass dort in der Kantine Fair Trade Produkte angeboten werden oder was heißt das?
Richtig, das ist das eine. Das andere ist, was aber wichtiger ist, ist im Grunde auch, dass Bildungsaktivitäten passieren. Und deswegen arbeiten wir da auch bei uns mit den Schulen hier in Grümzell sehr eng zusammen. Wir haben also gemeinsame Projekte durchgeführt. Wir haben ja die Rudolf-Steiner-Schule in Grümzell, mit der wir auch mal ein Fair Trade T-Shirt-Projekt gemacht haben. Oder wir haben das Gymnasium Grümzell, was mittlerweile ja auch Fairtrade-Schule ist, mit denen wir auch schon einiges an Projekten durchgeführt haben. Aktuell haben wir gerade einen Workshop gemacht zum Thema Fairtrade-Ball für Grümzell. Das haben dann Schülerinnen und Schüler aus dem Gymnasium haben Entwürfe gemacht und das sind wir gerade am Auswerten und werden dann nächstes Jahr dann auch einen eigenen Grümzeller Fairtrade-Ball veröffentlichen.
Dann vielleicht noch zum letzten Kriterium.
Das ist die Öffentlichkeitsarbeit, da geht es also um die Medien. Konkret heißt das, dass man also mindestens 4-mal im Jahr in der Öffentlichkeitsarbeit oder in den Medien präsent sein sollte. Da steckt natürlich dann auch mehr drin. Es ist ja nicht damit getan, dass man einen Artikel rausschickt, sondern da steckt ja meistens auch eine Aktion dahinter. Wenn man sich vorstellt, dass wir mittlerweile in Deutschland etwa 500 Fairtrade-Gemeinden haben und wenn nur jede dieser 500 Fairtrade-Gemeinden oder Kommunen 4-mal im Jahr Öffentlichkeitsarbeit macht für den fairen Handel, da kann man sich vorstellen, dass das schon eine ganz, ganz tolle Sache ist.
Haben Sie so einen ungefähren Eindruck darüber, wie denn die Fairtrade-Produkte in der Gemeinde auch gekauft und konsumiert werden? Kommt da manchmal was zurück? Wird da vielleicht auch mal Kritik geübt, zum Beispiel, dass man sagt, ja gerne fairer Handel, aber die Produkte sind nun mal sehr teuer, das kann ich mir nicht leisten? Oder was ist da so Ihr Eindruck, was für ein Feedback bekommen Sie?
Das hören wir natürlich auch, dass viele sagen, ja, das ist ja so teuer. Was für uns allerdings interessant ist, dass wir eben merken, dass es insgesamt mehr geworden ist. Und das erfahren wir eben vor allem über unsere inhabergeführten Geschäfte. Wir haben zum Beispiel bei uns einen Grümzell-Café, das ist ein äthiopischer Fairtrade-Café. Da wissen wir bei den Geschäften, die den verkaufen, dass das deutlich zugenommen hat. Das wird eben gerne auch mal als Präsent, als Geschenk gekauft. Und wir wissen es eben auch von unserem Arbeitskreis Weltkirche, das ist die katholische Aktivität, die wir hier haben, wo regelmäßig ein Fairtrade-Verkauf stattfindet, dass die deutlich mehr an Fairtrade-Produkten umsetzen, als das noch vor ein paar Jahren gewesen ist.
Also die Umsätze nehmen zu und das ist ja auch bundesweit beim fairen Handel so, dass obwohl der faire Handel immer noch in der Nische ist, die Umsätze doch jedes Jahr seit ich weiß nicht wie vielen Jahren steigen und zunehmen. Jetzt habe ich auf Ihrer Seite gestern entdeckt, was ich wirklich eine ganz hervorragende Idee fand und das wird wahrscheinlich von der Agenda 21 Gruppe ausgegangen sein, diese Ortsschilder, die Sie da machen haben lassen. Vielleicht können Sie kurz ein paar Sätze dazu sagen.
Ja, das ist jetzt keine Idee, die wir jetzt gehabt haben, sondern das haben wir dann auch schon, wie wir damals, als es bei uns anstand, dass wir Fairtrade-Gemeinde werden wollen, dass das vielleicht haben wir gesehen, das machen andere auch schon und das fanden wir für uns eigentlich auch eine ganz tolle Idee. Wir hatten da auch einfach die Voraussetzungen, weil wir bereits Schildvorrichtungen hatten in der Gemeinde und haben das dann eben hier bei uns ja rechtzeitig zur Zertifizierung auch umgesetzt.
Und die stehen alle an den Ortseinfahrten, da wo praktisch steht Gemeinde Gröbenzell, diese gelben Schildchen steht
genau.
Davor, dahinter diese Schildchen.
Genau, direkt dann am Ortseingang. Wir haben also an den fünf Ortseingängen jeweils dieses Schild angebracht.
Was haben Sie als Agenda 21-Gruppe noch für den fairen Handel getan?
Ja, bei uns wir haben einen sehr starken Schwerpunkt in Gröbenzell im Bereich Kreativität. Also wir versuchen in Gröbenzell die Menschen irgendwie auch über den Bauch zu erreichen. Wir haben zwar auch immer wieder Informationsveranstaltungen, aber der Schwerpunkt ist doch immer wieder, dass wir sagen, wir wollen irgendwas machen mit Musik, mit Tanz, mit Malerei und so weiter. Wir haben gerade jetzt ein neues Projekt oder ein Projekt, was gerade im Abschluss ist. Eine junge Bühnenmalerin hat ein Fairtrade-Großbild gemalt, was bei uns jetzt im Ortszentrum installiert wird. Das ist eines dieser Projekte. Oder wir haben jetzt im September mit Künstlern, mit einem Musiker, einem Filmemacher und einer Tänzerin zusammen und Schülern hier in Gröbenzell ein neues Videoprojekt aufgemacht, was nachher im nächstes Jahr dann veröffentlicht wird. Das ist von Gemeinde zu Gemeinde ja unterschiedlich. Wir haben sehr viele kreative Köpfe bei uns hier und wir versuchen immer die jungen Leute auch mit einzubeziehen bei dem, was wir machen.
Letzte Frage noch. Der faire Handel, ich habe es vorhin gesagt, hat zwar stetig steigende Umsätze, ist aber immer noch in der Nische. Wie könnte denn in Ihren Augen die Politik, das kann die Politik in der Gemeinde sein, das kann aber auch die große Politik sein, wie könnte die in Ihren Augen den fairen Handel noch mehr voranbringen?
Ja, ich glaube, es würde sehr viel bringen, wenn das Thema faire Beschaffung in den Gemeinden noch eine größere Rolle spielen würde. Also wir sind gerade dabei, wir wollen das nächstes Jahr hier bei uns angehen, weil das auch in der Öffentlichkeit doch sehr wohl wahrgenommen wird, wenn die Gemeinde bei ihrer Beschaffung vorangeht. Dass die Bürgerinnen und Bürger sehen, ja, von uns wird vielleicht erwartet, dass wir da was tun und dass wir was einkaufen, aber jetzt ist die Gemeinde Gröbenzell beispielsweise auch dabei und stellt das im großen Stil um. Das denke ich, das könnte ein gutes Signal sein. Politik ja, ist natürlich, wir können, der faire Handel kann die Welt nicht retten. Die Politik ist natürlich ganz besonders gefragt. Was ich auch sehe, dass auch die Unternehmen gefragt sind, gerade auch die großen Unternehmen, dass die einfach sagen, okay, wir verdienen vielleicht im fairen Handel nicht das große Geld, aber es ist auch einfach eine Sache, um ein Zeichen zu setzen, dass wir als Unternehmen eben auch Verantwortung übernehmen. Da setze ich drauf und da sehe ich auch, gibt es ganz positive Ansätze.
Sie haben die faire Beschaffung angesprochen und ich habe das ja auch so ein bisschen mitbekommen, wie zäh, also das in München vorangeht. Es geht voran, aber sehr, sehr langsam. Da denkt man sich, warum geht das nicht schneller? Welche Produkte kauft denn die Gemeinde Gröbenzell ein, die fair sind?
Ja, das ist bei uns noch sehr überschaubar. Das hat damit angefangen, dass man die gesamte Gemeinde mal umgestellt hat. Es wird bloß noch ein Fairtrade-Café ausgeschenkt. Das ist natürlich noch nicht so gewaltig, weil noch keiner sich richtig mit dem Thema befasst hat. Also wir werden wohl nächstes Jahr einen eigenen Arbeitskreis dafür schaffen, der die Beschaffung in der Gemeinde mal durchleuchtet und mal sieht, wo sind eigentlich die Ansatzpunkte. Weil wir natürlich auch immer in der Situation sind, dass es natürlich eine Gemeinde auch sieht, ja gut, was kostet uns das Ganze? Wo können wir es denn praktisch umsetzen? Da ist für uns schon, sagen wir mal, München für uns schon mal ein bisschen weiter, weil die sich dann schon mal zumindest mal intensiver damit auseinandergesetzt haben, wo die Richtung hingehen könnte. Und da orientieren wir uns momentan offen gestanden auch sehr stark an dem, was in München passiert.
Sagt Joachim Niehoff vom Arbeitskreis Fairer Handel der Agenda 21-Gruppe in Gröbenzell. Haben wir vorher über Gröbenzell gesprochen mit knapp 20.000 Einwohnern, schauen wir jetzt auf eine Großstadt mit 1,5 Millionen Einwohnern. Zu Gast bei uns im Studio war Silvia Baringer von der Fachstelle Eine Welt im Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München. Die Fachstelle begleitet den Fair Trade Town Prozess in München. Zunächst wollte ich von ihr wissen, warum die Stadt Fair Trade Kommune geworden ist.
Fair Trade Towns, es ist eine weltweite Kampagne. Viele Städte haben sich beteiligt in Deutschland, aber eben auch die meisten in Großbritannien, aber auch in vielen anderen Ländern. Und damals hat der Münchner Stadtrat, das war 2012, beschlossen auf Initiative der Stadtverwaltung, die die Beschlussvorlage eben geschrieben hat, dass München auch teilnehmen soll an dieser weltweiten Kampagne und sich für den Titel Fairtrade Town oder Fairtrade Stadt München bewerben soll. Und das Ziel oder die Idee dahinter ist einfach, den fairen Handel auf lokaler Ebene voranzubringen, zu fördern und den fairen Handel bekannter zu machen.
Wir haben im vorigen Interview mit Joachim Niehoff von der Fairtrade Town Gröbenzell schon über die 5 Kriterien gesprochen, die eine Kommune erfüllen muss, ganz gleich, ob sie jetzt eine Großstadt oder eine kleine Gemeinde ist, um von Transfair den Titel Fairtrade Town verliehen zu bekommen. Vielleicht können Sie nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer zusammenfassen, wie denn München, eine Großstadt, bei den Kriterien dasteht oder auch dagestanden ist 2013.
Also das Kriterium, das erste habe ich ja schon gesagt, der Beschluss wurde gefasst und seitdem trinkt der Münchner Stadtrat auch fairen Kaffee und Tee, was ja sehr schön ist, dass wir das auch realisieren konnten. Und das zweite Kriterium, es hat sich dann eben 2013 eine Steuerungsgruppe in München gebildet, die mittlerweile über die ganze Zeit auch gut und engagiert arbeitet mit unterschiedlichen Vertretern der Stadtgesellschaft von München. Dann spannendes Thema war damals eben die lokalen Einzelhandelsgeschäfte und Cafés in München. Da haben wir das eine große Zusammenstellung gemacht und haben festgestellt, das, was von Transfair als Kriterium gefordert wird, haben wir in München schon um einiges, waren einfach mehr Einzelhandelsgeschäfte, die Produkte aus fairem Handel verkaufen oder auch Cafés, die es ausschenken und verkaufen. Also das war überraschend. Ich meine, man darf nicht vergessen, wenn zum Beispiel damals noch Tengelmann Produkte aus fairem Handel verkaufte, hat jede einzelne Filiale gezählt. Das sind natürlich da schon viele in München, aber auch viele andere Einzelhandelsläden. Dann das ganze Thema öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Vereine, Kirchen, dass dort auch Fairtrade-Produkte verkauft werden. Gibt es wirklich ein breites Spektrum in München, die das auch machen und vor allem auch Bildungsarbeit an Schulen machen zu dem Thema und auch an anderen Einrichtungen in den Pfarreien und so weiter. Also da läuft schon sehr viel in München. Und ich denke, wir haben bei der Aufstellung damals, die wir gemacht haben, sicher auch noch nicht alles, was in München läuft, zusammenstellen können. Also auch da lagen wir weit drüber von dem, was eigentlich gefordert war. Und bei den Medienberichten, das war jetzt auch nicht so wild, weil die haben wir auch locker zusammengebracht.
Sie haben gesagt, in den Stadtratssitzungen wird fair gehandelter Kaffee getrunken. Das ist ja schon mal sehr positiv. Aber was ist denn Ihr Eindruck? Ist der Gedanke des fairen Handels in den Köpfen der Politikerinnen und Politiker im Stadtrat, ist der da angekommen?
Tja, wenn man das wüsste. Woran kann man das irgendwie sehen? Also ich denke mir mal, bei Einzelnen natürlich, klar. Also es gibt einige Stadträte und Stadträtinnen, die wir auch auf den Aktionen oder Aktivitäten, die wir machen, ob es Infostände sind oder andere Sachen, immer mal wieder treffen. Die kommen mit uns ins Gespräch, kommen jetzt ganz aktuelles Beispiel. Letzten Sonntag vor 2 Tagen war Klimaherbstduld in der alten Kongresshalle in München. Da hatten wir auch einen Stand als Fairtrade Stadt München mit Torwandschießen, mit fairen Bällen, alles mögliche, Infostand auch. Und da waren auch 2 Stadträte, die vorbeigekommen sind und sehr, sehr interessiert waren und auch sich informiert haben, viel wussten auch schon. Also da merkt man dann, das ist jetzt nicht unbekannt und es gibt schon, denke ich, auch viele Stadt- oder einige Stadträte, die sich wirklich auch für das Thema sehr interessieren.
Jetzt haben Sie ja gesagt, die Kriterien hat München übererfüllt. München hat sich auch um den Titel einer Hauptstadt des fairen Handels beworben. Da konnte ich jetzt lesen, geworden ist es Köln. Mhm. Wissen Sie die Platzierung von München? Wird sowas bekannt gegeben?
Nee, überhaupt? Wird leider nicht bekannt gegeben. Es werden nur die Preisträger bekannt gegeben. Der bundesweite Wettbewerb Hauptstadt des fairen Handels findet ja alle 2 Jahre statt. Und es werden auch alle 2 Jahre mehr, also mehr Kommunen, die sich da bewerben. Dieses Jahr waren es 100 Kommunen, die sich beworben haben mit über 900 Projekten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wir haben dieses Jahr leider keine Rückmeldung bekommen, an welcher Stelle wir sind, weil das ist ja auch immer ganz spannend. Die setzen sehr auf innovative Projekte. Natürlich, es geht um fairen Handel, aber auch um faire Beschaffung, sprich um fairen Einkauf der Kommune. Ich weiß, vor 2 Jahren haben wir uns damals auch beworben. Also dieses Jahr haben wir uns mit 15 Projekten beworben, von Bällen, Textilien, Aktivitäten im Bildungsbereich, nachhaltige Stadtrundgänge vom Nord-Süd-Forum, mit der neuen Biofairen München Schokolade und so weiter. Aktivitäten vom Kreisjugendring, von den Weltläden hier in München. Hat leider nicht gereicht. Vor 2 Jahren war es so, da gab es, glaube ich, auch 8 Preisträger. Und da haben sie uns die Rückmeldung gegeben, dass wir unter den ersten 10 sind. Da sind wir ganz knapp an dem Preis vorbeigeschrappt. Dieses Jahr wissen wir es nicht.
Wer sind denn in München die Treiber, die Akteure, die den Gedanken des fairen Handels voranbringen? Wer sind die Leute, wer sind die Organisationen, die da dahinter stecken?
Zum Teil sind es wirklich die, die auch in der Steuerungsgruppe für Tradestadt vertreten sind, aber nicht nur. Das Nord-Süd-Forum natürlich allen voran, weil die haben auch einen sehr engagierten Mitarbeiter, der insbesondere zu dem Thema arbeitet. Neben dem Nord-Süd-Forum natürlich auch andere wie Kreisjugendring, die sich dafür engagieren, die natürlich unter ihrem Konzept der Nachhaltigkeit auch das Thema fairer Handel voranbringen. Dann die Kirchengemeinden, ganz wichtig. In den Pfarreien, in den Kirchengemeinden läuft ganz viel. Die Weltläden natürlich. Dann die Verhandelsorganisationen, also Verkauf-Handelskontor in München, aber auch GEPA und andere Großhändler, die die Produkte vertreiben. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden Großen vergessen. Und dann natürlich die Akteure in der Bildungsarbeit, auch Ökoprojekt Mobilspiel oder Earthlink, die sich auch ein Teil ihrer Themen auch fairer Handel ist.
Und ein wichtiger Akteur ist noch die städtische Verwaltung. Wäre natürlich meine Frage, was macht denn die Stadt München für den fairen Handel?
Bei der Stadt München heißt es ja nicht fairer Handel, sondern faire Beschaffung, also der faire Einkauf der Stadt München. Und da macht die Stadt München schon sehr viel. Also die Stadt schaut natürlich innerhalb der Stadtverwaltung, was gibt es denn für Produkte aus fairem Handel, die man einkaufen kann für bestimmte Dienststellen. Also da gibt es natürlich das große Thema der Lebensmittel, dass man versucht, dass man auch Kaffee, Tee, Zucker und Sonstiges aus fairem Handel kauft. Es wird versucht, dass in den städtischen Kantinen auch Produkte aus fairem Handel angeboten werden. Also stadtintern läuft einiges und dann hat die Stadt natürlich auch Interesse, Zivilgesellschaft zu fördern, damit die auch gute Arbeit machen können und den fairen Handel in München voranbringen können. Zum Beispiel beim Nord-Süd-Forum wird eine halbe Stelle finanziert, genau für das Thema. Man macht gemeinsam mit Zivilgesellschaft und anderen Akteuren auch Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Also da läuft auf städtischer Ebene sowohl stadtverwaltungsintern als auch mit der Zivilgesellschaft gemeinsam und den Verhandelsorganisationen schon einiges an Aktivitäten.
Und welche Produkte kauft die Stadt fair ein?
Also wie gesagt, Lebensmittel zum Teil, Kaffee, Tee, Zucker, je nachdem. Es ist halt immer abhängig davon in den Dienststellen oder in den Referaten, ob es jemand gibt, der sich auch dafür einsetzt und das auch einkauft. Also zum Beispiel wird schon versucht, auch bei Besprechungen zu forcieren, dass man immer mehr Kaffee aus fairem Handel auch kauft. Der ganze Bereich auch für Schulen, für Kita-Bereich, aber das ist halt schon ein breites Feld. Ja, da muss man schon gut ansetzen. Dann, was sehr schön ist, dass seit 2014 für die Münchner Schulen Sportbälle aus fairem Handel eingekauft werden. Also die Bälle, die genäht sind, sind aus fairem Handel. Dann, man kann sagen, bei den Natursteinen, die die Stadt München einkauft, die sind jetzt nicht aus fairem Handel, aber die haben ein Zertifikat, dass sie ohne Kinderarbeit hergestellt wurden. Und wo die Stadt immer mehr auch guckt, ist bei dem Thema Dienstkleidung und Textilien aktuell. Eben, da wird versucht, eine große Ausschreibung zu machen für Feuerwehrschutzkleidung. Aber das ist alles noch im Prozess.
Man so als Normalsterblicher denkt man sich, man könnte doch viel, viel mehr Produkte oder die Stadt könnte ja viel, viel mehr Produkte einkaufen, die fair gehandelt sind. Warum läuft das so? Oder wie Sie gesagt haben, warum ist das ein sehr langer Prozess? Wie viele Stellen müssen da mit an Bord geholt werden? Warum läuft das so zäh, sage ich mal?
Also zum einen muss man halt schauen, was gibt es denn für Produkte, die Siegel haben aus fairem Handel. Also man könnte schon, denke ich, mehr auf den Weg bringen. Zum Beispiel im Bereich IT, wenn es mehr IT-Produkte oder Computer gäbe, die dann, oder wenn es überhaupt ein Siegel gäbe, wo man die Garantie hat, die sind ökologisch okay, aber da sind auch die Arbeitsbedingungen und wie der Computer produziert wurde okay, aber das gibt's nicht. Also das heißt, die Stadt München kann oder auch die Kommunen generell können natürlich nicht Produkte einkaufen, wo sie selber dann vor Ort gucken müssen, wie sind denn die Produktions- und Arbeitsbedingungen. Das kann eine Kommune natürlich nicht leisten. Das heißt, man muss sich natürlich verlassen können auf Zertifikate oder Siegel oder Labels. die einem das garantieren, weil man es nicht machen kann. Zum Beispiel auch Spielsachen könnte man natürlich für die Kitas, die zum Teil wirklich großes Interesse haben, Spielwaren aus fairem Handel kaufen. Es gibt Ansätze. Ich meine, das ganze Thema ökologisches Spielzeug ist schon viel weiter als das Thema faires Spielzeug. Und da gibt es zwar dann Möglichkeiten von Firmen, die sich damit auseinandersetzen, wie sind denn die Produktionsbedingungen, aber es gibt jetzt nicht ein Siegel, das dann sagt so, und das ist jetzt wirklich fair und da kann man sich drauf verlassen. Also eher, man muss halt immer schauen, was gibt es für Produkt und welche kann man in welchem Bereich einsetzen. Ich meine, gut, innerhalb der Stadtverwaltung braucht es natürlich auch viel Überzeugungsarbeit, aber man stößt schon immer mal wieder auf Menschen, die wirklich auch sehr interessiert sind und das wollen. Aber dann muss man natürlich auch die Produkte mit dem Siegel anbieten können.
Also es liegt nicht nur am fehlenden politischen Willen, sondern es liegt auch sehr häufig am Angebot von fair gehandelten Produkten, das ja einfach nicht da ist.
Also es liegt an verschiedenen Sachen. Es liegt daran, ich meine, es gibt Stadtratsbeschlüsse, man könnte da auch weitermachen, machen wir auch. Ja. Wir gucken, dass wir es ausweiten können, aber gerade bei Textilien zum Beispiel ist es ja auch ein langer Weg. Es sind weit verzweigte Lieferketten. Deshalb ist es auch schwierig, da Siegel zu haben. Also das ist schon ein Grund auch. Aber dann natürlich, dass man auch, also was auch wirklich wichtig ist, Bewusstsein zu schaffen innerhalb der Stadtverwaltung und auch innerhalb der Stadtgesellschaft zu sagen, die Produkte, die wir hier kaufen, ökologisch ist schon einigermaßen in den Köpfen der Menschen. Aber dieses Thema, wie wurden die produziert und wie arbeiten die Menschen vor Ort und wie viel kriegen die an Geld, ist noch nicht so in den Köpfen. Da muss man echt noch viel machen. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt im Mai diesen Jahres mit einer Kollegin gemeinsam eine Pilotschulung aufgesetzt haben, zusammen mit der Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung auf Bundesebene, also Teil des Bundesinnenministeriums sind die. Und die bieten so eintägige Schulungsmodule an zum Thema nachhaltige Beschaffung. Also nachhaltig heißt ja sowohl ökologisch als auch fair. Diese Pilotschulung war sehr gut, weil es waren Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus der Vergabestelle dabei, Fachkolleginnen innerhalb der Stadtverwaltung, aber auch NGO-Kollegen und Kollegen oder Mitarbeiter. Und das war eine bunt gemischte Gruppe und es war eine sehr gute Schulung. Wir haben das dann auch intensiv ausgewertet und haben dann konzeptionell einfach überlegt, wie kann man das weiter in der Stadtverwaltung verankern. Und wir werden weiter dranbleiben.
Soweit Silvia Baringer von der Fachstelle Eine Welt im Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München. Neben dem bekannten Fairtrade-Siegel vergibt Transfer-Verein zur Förderung des fairen Handels mit der einen Welt auch den Titel Fairtrade-Town oder Fairtrade-Gemeinde. Claudia Brück, Vorstand bei Transfer, sagt uns nun, wie Transfer die Kommunen bei der Bewerbung unterstützt und wie viele Fairtrade-Städte und Gemeinden es inzwischen gibt.
Wir haben Ende September die 500. Fairtrade-Town in Deutschland ausgezeichnet. Das war Gotha. Und heute werden es 507 sein. Also es ist eine ganz große Dynamik in diesem Bereich. Mhm.
Wissen Sie noch, was die älteste Fairtrade-Town war?
Ja, es ist Saarbrücken.
Was bietet denn Transfer an Unterstützung an für die Kommunen? Wenn Sie sich entschließen, und das tun ja jetzt schon oder haben schon über 500 getan, wie wir gerade gehört haben, wenn Sie jetzt den Titel einer Fairtrade-Town anstreben?
Wir haben hier im Hause Ansprechpartnerinnen, die helfen, diesen Prozess gemeinsam durchzugehen. Fairtrade Town bedeutet ja, 5 Kriterien zu erfüllen. Und wir haben geschulte Referenten und Multiplikatoren, die bereit sind, in die Ratssitzung hineinzugehen oder in Schulen hineinzugehen und über den fairen Handel zu berichten, zu informieren und auch über die Fairtrade Towns Kampagne zu berichten, um zu erklären, wie geht dieser Prozess, was muss dafür getan werden, was ist die Zielrichtung dafür, warum soll ich mich überhaupt engagieren. Und das bearbeiten wir kontinuierlich, sind da bereit, auch vor Ort zu kommen. Und wenn der ganze Prozess geschafft ist, dann kommen wir auch gerne vorbei und überreichen eine Urkunde, planen gemeinsam eine Veranstaltung, wo wir alle Akteure mit ins Boot holen können, hoffen, dass wir ein bisschen die Presse auch auf unsere Seite bekommen, sodass die Aktiven dann auch nochmal vor Ort ein breiteres Publikum kriegen und hoffentlich dann auch noch eine breitere Unterstützung.
Jetzt haben Sie neben den Fairtrade-Kommunen und Gemeinden ja auch noch andere Titel zu vergeben. Es gibt nämlich auch einen Fairtrade-Landkreis, eine Fairtrade-Region und eine Fairtrade-Metropole. Sagen Sie doch mal, was sind denn die drei Begriffe? Was bedeuten die und wie erreicht man diese?
Das sind alles Auszeichnungen, die innerhalb der Fairtrade Towns Kampagne mit bearbeitet werden. Kommune ist ja eine Einheit, ein Dorf, eine Stadt. Ein Landkreis ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Kommunen und eine Metropole, das ist eine Wortschöpfung, die sich die Faire Metropole geschaffen hat. Da geht es um das Gebiet im Ruhrgebiet. 53 Städte sind daran angeschlossen, die sich zusammengeschlossen haben, um zuerst beim ersten Schritt gegen ausbeuterische Kinderarbeit vorzugehen. Und dann haben sie gesagt, und jetzt gehen wir eins weiter und wir wollen eine faire Metropole werden. Und die Prinzipien der Fairtrade Towns Kampagne ist, auf diese Gebilde immer wieder neu anzuwenden.
Wenn man das jetzt weiterdenkt, ist praktisch die Fairtrade Town Kampagne zu Ende, wenn es ein Fairtrade Land Bundesrepublik Deutschland gibt.
Das könnte man sich vorstellen, wobei wir ja, um das zu erfüllen, die Fairtrade-Kriterien, in dem Fall ist es ja nie eine hundertprozentige Abdeckung. Also wir verlangen ja nicht von einer Fairtrade-Kommune, dass alle Geschäfte Fairtrade sind, sondern es muss im Verhältnis zur Einwohnerzahl XY Geschäfte geben, wo man Fairtrade-Produkte einkauft. So sind ja die Kriterien gestrickt. Wir haben mit dem Saarland das erste Bundesland, das offiziell im Koalitionsvertrag festgeschrieben hat, dass es Fairtrade-Bundesland werden möchte. Und da haben wir mit den Initiatoren, sind wir im Gespräch zu sagen, wie viele einzelne Gemeinden in dem Bundesland Saarland müssen Fairtrade-Gemeinden sein, sodass wir auch sicher sein können, dass es in die Breite gestreut wird, die Idee. Und wenn wir es wirklich schaffen sollten, ein faires Land zu werden, also es gibt ja schon eine faire Insel, Langeoog, vielleicht demnächst ein faires Bundesland, Saarland, dann wird uns bestimmt noch was Neues einfallen, wie wir das Fairtrade-Engagement in der Fläche vertiefen können. Darum geht es ja, nicht nur eine Auszeichnung zu erlangen, sondern immer weiter daran zu arbeiten, was gibt es noch für neue Ziele, wo kann ich neu ansetzen, wo gibt es noch eine Chance, in Schulen, in Vereinen, in Kirchengemeinden, in Gastronomien hineinzugehen und weiter die Trommel für den fairen Handel zu rühren.
Vielleicht kommen wir zum Schluss noch zu kleineren Einheiten. Sie haben eben die Schule angesprochen. Es gibt Fairtrade Schools und Fairtrade Universities. Was müssen die machen, dass sie den Fairtrade-Titel bekommen?
Also in den Fairtrade Schools geht es darum, dass sich zuerst immer eine Einheit bildet, eine Steuerungsgruppe, die sich für den fairen Handel ausspricht. Diese Gruppe muss dann fest in der Schule verankert werden. Das heißt, sie muss sich eine Fairtrade Policy geben, die dann von der Schülervereinigung und von der Schulleitung und von der Elternvertretung verabschiedet wird. Was wollen wir als Schule im fairen Handel leisten? Wie viel Unterrichtsstunden gibt es zum fairen Handel? Wo wird das verankert? Wie schaffen wir es immer neue kommende Schüler und Schülerinnen mit dem Thema in Verbindung zu bringen? Das muss ausgehandelt werden zwischen der Schülervertretung, der Elternvertretung und der Schulleitung. Müssen alle unterschreiben, dann müssen die Fairtrade als Unterrichtsthema auch implementiert werden. Danach ist die Frage, wie beschaffen wir selber in unserer Schule, was verkauft unser Schulkiosk, was gibt es in unserer Kantine, wo gibt es noch Möglichkeiten, faire Produkte noch besser unterzubringen. Und als allerletztes geht es auch immer wieder in Veranstaltungen, die die Schule selber durchführt. sind es Sommerfeste, sind es Schulfeste jeglicher Art, immer wieder auch zu überlegen, wie können wir den fairen Handel darin platzieren, sodass auch immer nachrückende Elterngenerationen und Schülergenerationen wieder neu mit dem Thema in Verbindung kommen. Das ist ein laufender Prozess, den eine Schule durchführen muss. Und wenn sie dann den Titel erlangt hat, dann geht es darum, dieses Engagement zu verstetigen. Ähnlich geht es in den Universities. Da geht es darum, fairen Handel auch sowohl in die Verkaufsstätten als auch in die Lehrveranstaltungen zu bekommen. Und da versuchen wir so ein bisschen das Entwicklungsland Deutschland zu motivieren, sich mehr auch wissenschaftlich mit dem fairen Handel zu beschäftigen.
Das war Claudia Brück, Vorstand bei Transfair, Verein zur Förderung des fairen Handels mit der einen Welt.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Zum Schluss schauen wir auf die Fairtrade-Gemeinde Gauting sowie auf die gesamte Region München. Ähnlich wie die vorhin vorgestellte Gemeinde Gröbenzell hat Gauting um die 20.000 Einwohner. Gauting gehört zum Landkreis Starnberg und hat eine CSU-Bürgermeisterin. Und auch Gauting hat die 5 Kriterien, die man erfüllen muss, um den Titel Fair Trade Town zu erhalten, genau wie Gröbenzell oder München erreicht. Christiane Lüst vom Öko- und Fair-Umweltzentrum in Gauting will nun einen Schritt weitergehen und eine Fair Trade Region München mit den Landkreisen München und Starnberg schaffen. Am Ende soll die Metropolregion München stehen. Bevor wir dazu kommen, habe ich Christiane Lüst gefragt, ob es einfacher ist, in einer kleinen Gemeinde wie Gauting den fairen Handel voranzubringen oder ob das in einer Großstadt wie München besser gelingt.
Also München finde ich jetzt schon sehr fortschrittlich. Also die sind ja auch Fairtrade-Stadt. Und in München, ich vergleiche es immer, weil ich da auch in den Parteiland drin bin und wir uns doch immer mal austauschen und treffen, zum Beispiel mit dem Tag der Menschenrechte, da gibt es in München mittlerweile so gemeinsam koordinierte Aktivitäten und da bin ich immer wahnsinnig beeindruckt, wie viele Gruppierungen zu diesen Themen arbeiten. Also ich glaube, es waren immer so 60 Gruppen in München, die zu diesem Tag wirklich Veranstaltungen gemacht haben zum Thema Menschenrechte, was ja im Groben auch jetzt fairer Handel ist, also die aber auf der Schiene eben wirklich aktiv sind. Also das haben wir hier bei Weitem nicht. Und da bin ich immer ein bisschen neidisch. Nein, aber ich finde es toll, dass sich in München eben, ich habe es eben immer so im Vergleich, so viele Leute engagieren und da sind wir hier leider noch nicht so weit. Also hier ist es schon ein bisschen noch, ja, mit dem Engagement der Ehrenamtlichen, da wäre es schön, wenn noch viele, viele und viel mehr mitmachen würden. Also das ist hier draußen noch ein bisschen schwieriger, finde ich.
Jetzt gibt es ja im Münchner Umland ja eine ganze Menge Fairtrade-Towns, die kann man ja schön im Internet nachschauen und natürlich auch Fairtrade-Gemeinden. Es gibt Gräfelfing, Fürstenfeldbruck, Gröbenzell, Hersching, Unterschleißheim und noch ein paar andere. Ihnen genügt es aber nicht, wie ich im Gespräch, was wir vor ein paar Tagen geführt haben, rausgehört habe. Was würden Sie sich denn wünschen oder besser gesagt, was treiben Sie voran?
Ja, also das ist schon sehr am Vorantreiben, genau, es ist kein Wunsch mehr. Und den Wunsch gesät hat eigentlich der Herr Landrat Göbel von München-Land, der war ja vorher Bürgermeister in Gräfelfing und hat ja auch da die Würmtal-Gemeinde oder Fairtrade-Gemeinde Gräfelfing sehr mit angeschoben und unterstützt. Und das war immer so sein Gedanke, den er an uns herangetragen hat, Mensch, wenn wir Gräfelfing und Gauting haben, lasst uns doch das Würmtal noch machen und eine Fairtrade-Region machen. Und jetzt ist er eben Landrat und wir haben ihn dann vor, ich glaube, das ist schon 2 Jahre jetzt hier mal angesprochen, haben gesagt, Herr Göbel, wie ist denn das, wir könnten doch eigentlich eine Fairtrade-Region München und 5 Seenland machen und das gleich noch größer machen, jetzt nicht nur Würmtal, sondern eben auch dann die Stadt München ist ja eh schon, aber die Stadt, den Landkreis München, wo er ja jetzt zuständig ist, und den Landkreis Starnberg zusammen. Drauf gekommen bin ich eigentlich, weil es in den Medien war, dass Nürnberg zum Beispiel die erste Fairtrade-Region oder Metropolregion in Bayern geworden ist. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wenn das Nürnberg schafft, müssten wir das eigentlich auch hinkriegen, wo wirklich so viele engagierte Leute oder auch Leute, die das eigentlich unterstützen würden, eben mitsprechen können und was vorantreiben können. Und ja, unsere Vision ist eigentlich so, dass wir die zweite Fairtrade-Metropolregion in Bayern werden. Und da arbeiten wir jetzt dran und ich habe auch hier den Landrat vom Landkreis Starnberg, den Karl Roth mit dem Boot, der da auch gleich gesagt hat, da macht er mit und sehr aufgeschlossen war. Und ja, wir haben jetzt hier schon einige Veranstaltungen auch für die ganzen Gemeinden gemacht und beraten die Gemeinden und schauen, dass wir halt eine Gemeinde nach dem anderen, dass es immer mehr werden, dass die sich auf den Weg machen, Fairtrade-Gemeinden zu werden. Also jetzt nicht nur Gautzen-Kerching, sondern wir brauchen im Landkreis dann jeweils ungefähr 2/3 der Gemeinden, um Fairtrade-Landkreis oder Metropole werden zu können. Und da versuchen wir jetzt eben mit ganz, ganz gemeinsam mit allen, ja, mit dem Landrat und über die Landes- oder ich sag mal Landratsschiene kommunal eben auch an die Gemeinden ranzugehen und gemeinsam uns in Bewegung zu setzen. Und das funktioniert. Also es haben immer mehr Gemeinden, die auf uns zukommen und sagen, ja, können Sie mal kommen und wie ist das mit der Steuerungsgruppe und kriegen wir das hin und wo eben jetzt schon in Aussicht sind, dass da einige nachtarocken. Also in Felderfingen, die machen schon, die wollen Weihnachten zertifiziert sein, hat der Bürgermeister Sondheim den ehrgeizigen Anspruch. Und es sind auch schon einige, die eben auch schon sich auf den Weg machen werden, zum Beispiel Totzing, Seeshaupt ist auch schon. Wir haben Bürgermeister rund um den Ammersee, die gesagt haben, Mensch, wenn ihr das hier im Landkreis Starnberg macht, dann könnten wir doch um den Ammersee auch gleich mitmachen und den Starnberger See, der ist, also das geht dann auch in die anderen Landkreise rein, dass man halt sagt, dass die Seeanrainergemeinden außerhalb dieser Landkreise auch noch mit tun. Also da kommt sehr viel zurück, was mich sehr freut.
Also es gibt sehr viele gute Ansätze, gerade auf kommunaler Ebene, das, was Sie jetzt geschildert haben, viele auch erfolgreiche Projekte, so wie das Umweltzentrum 1 ist. Trotzdem bleibt ja der faire Handel immer noch in der Nische, obwohl der faire Handel, soweit ich das so überblicken kann, jedes Jahr ja steigende Umsätze hat. Ja. Was könnte denn gehen wir mal weg von der kommunalen Ebene, was könnte die große Politik tun, um den fairen Handel zu stärken?
Die könnten eigentlich Vorgaben machen, beziehungsweise auch mit gutem Beispiel vorangehen. Im Landtag gibt es ja dazu schon einige Initiativen, wo ja auch das eine Weltnetzwerk Bayern mit dem Herrn Fonari sehr eng mit dem Landtag zusammenarbeitet, eben, dass man eine Resolution rausgibt, dass man auf Produkte achtet, die nicht mit Kinderarbeit produziert worden sind, zum Beispiel Grabsteine oder sowas. Also man könnte schon Vorgaben machen, auch für den Handel oder vielleicht auch Anreize schaffen, dass man sagt, Mensch, man subventioniert zum Beispiel mal sowas, wenn Gemeinden oder Firmen oder wie auch immer sich da auf den Weg machen und sagen, ja, sie würden das auch unterstützen, wenn, also dass man die erstmal dahin bringt, dass sie das machen wollen, dass man das von oben mit viel mehr Informationen und mit viel mehr Vorbildfunktion auch, dass man zum Beispiel sagt, im Bundestag ist es selbstverständlich, dass wir nur noch Fairtrade machen oder eine Resolution rausgibt an alle Kommunen in Deutschland oder an alle Landtage in Deutschland, dass man eben darauf achtet, dass dort in den öffentlichen Parlamenten, so wie es zum Beispiel die Stadt München macht, nur noch faire Beschaffung eben gemacht wird. Und ich denke, ich weiß das auch von den Gemeinden, die dann manchmal schon sagen, ja, aber das kann sehr teuer sein oder teurer werden. Aber ich denke, also wenn sich das irgendjemand leisten kann, wir sind hier wirklich in Europa und wir sind hier in Europa eins der reichsten Länder und auch gerade der Landkreis Starnberg ist einer der reichsten Landkreise in Deutschland. Und da finde ich diese Diskussion schon immer sehr, sehr krass, weil bei uns gibt's ja muss keiner hungern und die Leute haben wirklich ausreichend Geld. Und ich denke, da ist es schon eigentlich Mindeststandard, dass man wenigstens fair einkaufen kann und da seine Prioritäten setzt. Und letztendlich fällt es ja auch wieder auf uns zurück, weil ich meine, die Entwicklungshilfe und, die zahlen wir ja auch mit unseren Steuergeldern. Und wenn wir jetzt aber von vornherein den Kleinbauern so viel zahlen würden, dass sie selber eben da leben könnten, oder jetzt die Flüchtlingshilfe, ne? Das müssen wir ja alles aus unseren Steuergeldern bezahlen. Und wenn man das jetzt mal auf die Fairtrade-Preise draufrechnet, die, wenn man die nutzen würde oder eben bezahlen würde, dann würde uns das viel billiger kommen, wenn wir fairen Kaffee kaufen, wie wenn dann die Flüchtlinge hier vor der Tür stehen, weil sie vor Ort keine Arbeit mehr haben oder eben nicht die Löhne kriegen, um ihre Kinder durchzubringen und deswegen halt herkommen, damit ihre Kinder keinen Hunger mehr leiden müssen. Also wenn man das umdenkt, dann ja, ist es auf jeden Fall billiger. Und ich denke, man muss auch mehr ins Bewusstsein der Leute bringen, dass man eben wirklich gleich an den Ursachen ansetzt und dass man da weiterdenken muss und nicht nur, Mensch, der Kaffee kostet jetzt aber 2 Euro mehr im Laden wie normaler Kaffee, sondern wirklich auch mal denkt, was man dann hintenrum auch alles wieder zahlen muss, damit diese Leute eben überhaupt ja nicht verhungern müssen.
Soweit Christiane Lüst vom Öko- und Fair-Umweltzentrum Gauting zu den Vorhaben, eine Fair-Trade-Region München oder gar eine Metropolregion München zu schaffen. Das Umweltzentrum Gauting besteht übrigens aus einem Hofladen bzw. Weltladen, einem Fair-Café, einem Bio-Catering, einem E-Carsharing mit Ökostromauto, einem E-Lastenradverleih und kostenlosen Leihfahrrädern. Außerdem gibt es dort Vorträge, Ausstellungen und Veranstaltungen. Es lohnt sich sicher, da mal vorbeizuschauen. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Verantwortlich war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Und weiter geht's jetzt mit dem LoRa Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.